Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Kopfkino und
Linksverkehr.
Mein Name ist Christian Link, Dekan im evangelischen Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt.
Und mein Name ist Corinna Kopf, stellvertretende Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes des evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt.
Und wir haben heute ein besonderes gesellschaftliches und biblisches Thema, die Armut.
Ja, und die uns beide immer wieder in unterschiedlichen Bereichen beschäftigt, würde ich sagen.
Genau, weil wir ganz mit vielen Menschen zu tun haben, die von uns Geld wollen, die arm sind, wir selbst uns oft als arm empfinden, vor allem als geistlich arm, und weil wir in der Bibel ganz viele Texte, Geschichten haben, wo es um Gerechtigkeit geht, Ungerechtigkeit, um Armut, um Materielles. Jesus hat ganz viele Geschichten, die mit Geld zu tun haben, und ganz besonders im Oktober eine Woche in unserem Kirchenbezirk mit dem Titel Armut bedroht alle.
Ein starkes Miteinander für soziale Gerechtigkeit, für demokratische Werte.
Aktionstage in Baden-Baden vom 10.10. bis 18.11.2025.
Und dazu möchten wir auch gleich schon unseren kurzen Werbeblock einführen oder einlegen und herzlich einladen zu Tisch bei der Diakonie. Am 16. Oktober um 12.30 Uhr sind alle herzlich eingeladen zu einer warmen Mahlzeit in geselliger Runde, einem gemeinsamen Essen mit der Möglichkeit zum lebendigen Austausch. Um Anmeldung wird gebeten. Bis zum 2. Oktober.
Herzliche Einladung. Kommt vorbei, esst mit uns, habt Gemeinschaft, lernt uns kennen, bringt eure Fragen mit, eure Ideen für den nächsten Podcast und kommt ins Gespräch mit uns in einer der Städte, die im Moment total pleite ist. Baden-Baden ist pleite und hat gleichzeitig die höchste Millionärsdichte oder eine der höchsten Millionärsdichten in Deutschland. Sind wir eine reiche Stadt? Sind wir eine arme Stadt? Wo begegnet dir Armut?
Naja, ich glaube, im Moment begegnet mir ganz viel, wenn ich erzähle, dass Baden-Baden zu unserem Kirchenbezirk gehört, wenn ich sage, dass wir zuständig sind, dann schon viel, Moment, in Baden-Baden, da ist es doch gerade so schwierig, da gibt es doch keine Gelder. Und da geht es natürlich auch viel darum, gibt es Gelder, wenn eine Stadt kein Geld hat für soziale Ideen, für soziale Projekte, für soziale Organisationen, oder an welcher Stelle wird gekürzt? Worauf legt eine Stadt Wert? Was ist ihr wichtig?
Und wie blendet sie arme Menschen oder Armut insgesamt auch aus in einer Stadt, die auf den ersten Blick sehr wohlständig ist, wo auch viel Geld ist? Also Baden-Baden als Stadt ist eine sehr schmuckvolle Stadt, hat ein Casino, ein Festspielhaus, ein Theater, drei Grand Hotels jetzt.
Okay.
Und gleichzeitig sitzen an der Stadtkirche Obdachlose.
Oh, spannendes Thema.
Wir begegnen Menschen, die auf der Straße leben, beziehungsweise in sozialen Verhältnissen, die nicht bürgerlich sind oder die arm sind. Wir begegnen in den Gemeinden immer wieder Menschen, die um Geld bitten, um Unterstützung. Wir haben immer wieder, unterstützen wir Familien, wenn wir in unseren Gemeinden zum Beispiel auf eine Freizeit fahren.
Sind denn alle willkommen in den Gemeinden? Also ich frage mich gerade so ein bisschen, Diakonie ist oft verbunden tatsächlich mit dem Thema Armut oder ich habe nicht genug, und manche sind verwundert, dass man auch zu uns in Beratung kommen kann, die einen anderen Schwerpunkt hat, wie das Thema, ich bin arm, ich habe nicht genug Geld, das reicht nicht zum Leben, sondern dass wir tatsächlich auch auf die menschlichen Krisen gucken, auf psychosoziale Geschichten und einfach nochmal ganz anders hinschauen. Und ist das in Kirche aber tatsächlich ein Thema, dass ihr das im Blick habt und da für alle einladend seid?
Also grundsätzlich sagen wir, jeder und jede ist willkommen. Jeder kann kommen. Wir haben natürlich in den Kirchengemeinden, formen sich dann Gemeinschaften, die ein bestimmtes Milieu haben oder auch eine Peer Group. Nicht alle können mit allen. Ich glaube, dass Armut manchmal auch etwas mit Scham zu tun hat, mit sozialer Teilhabe. Ich kann etwas mir nicht leisten. Und wir müssen, glaube ich, auf verschiedene Formen von Armut gucken. Das eine ist Geld. Und es ist eine große Belastung für Menschen und Familien, wenn jeden Monat das Geld nicht reicht. Vor allem, wenn sie voll arbeiten, sich anstrengen, aber dann gehen sie einkaufen und am Ende des Monats ist es einfach zu wenig. Und sie merken dann in den Schulen oder in den Nachbarschaften, die anderen können sich mehr leisten, haben andere Kleidung und irgendwann geht das auch an das Selbstbewusstsein, dann kommen die Erkrankungen. Das ist schon schwierig.
Und erlebt es Kirche tatsächlich? Also taucht da die Bandbreite an Menschen auf? Oder ist es so, wie du sagst, dass in den meisten Angeboten einfach Menschen sind, die das auch schon so ein bisschen kennen?
Ich glaube, es kommt von Gemeinde zu Gemeinde, ist unterschiedlich. Die Gemeinde in der Innenstadt ist eher bürgerlich. Es gibt andere Gemeinden, da kommen dann auch Menschen, die weniger haben. Und wenn sie dann vertraut sind mit anderen, dann schaut man nacheinander. Wir nehmen das schon wahr oder wir suchen auch bestimmte Angebote wie Mittagstisch. Da geht es dann um Gemeinschaft und gemeinsam essen. Früher war es so, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin Geld hatte, sozusagen einen Umschlag im Schreibtisch und konnte dann auch mal ganz direkt bei Familien mit Geld unterstützen, wenn es geklemmt hat. Das ist schwieriger geworden in den letzten Jahren. Ich kann nicht mehr einfach jemanden 100 oder 50 Euro geben. Und da kriege ich dann irgendwann mit dem Finanzamt Probleme.
Na, jetzt muss ich aber gleich die Standardfrage stellen und sagen, aber Kirche hat doch Geld, ihr habt doch genug, um zu verteilen, oder?
Klar, wir sind ein Milliardenunternehmen. Mhm. Das sind wir. Wir haben Geld. Wir setzen ganz viel Geld um. Wir haben viele Gebäude, viele Räume. Wir haben unglaublich viele Menschen, die wir bezahlen. Wir haben Millionen an Kirchensteuern und wir haben viele Ausgaben. Damit ringen wir. Mhm. Und mein Spruch ist immer, Glaube ist umsonst, Religion kostet Geld. Mhm. Wenn ich ein Gebäude habe und einen Pfarrer und eine Sekretärin und jemand, der sauber macht und das Ganze auch noch heizen muss, dann entstehen Kosten. Und das muss ich finanzieren.
Aber das wird nicht gesehen, oder?
Das wird nicht gesehen und das wird nicht gesehen für. Das wird von denen gesehen, die mitarbeiten. Das wird von außen oft nicht gesehen. Da heißt dann, ihr habt zu viele Grundstücke, ihr habt zu viele Gebäude, ihr habt doch so viel Geld. Ihr kriegt doch vom Staat so viel. Ja, wir kriegen für die Pflegeheime, für die Kindergärten, für manches in kulturelles auch Unterstützung vom Staat. Und wir versuchen immer wieder, Menschen in den Blick zu nehmen und für sie zu sammeln. Das beste Beispiel ist die Kollekte im Gottesdienst. Mhm. Wir sammeln jeden Sonntag Geld für andere. Also manchmal für geistliche Zwecke, die Verbreitung der Bibel in der Welt, manchmal für die Diakonie, manchmal für bestimmte Projekte, manchmal für die Seenotrettung oder die Obdachlosenhilfe. Und wir versuchen, Menschen, die arm sind, in den Blick zu nehmen. Und es ist total schwierig, sie zu erreichen.
Naja, ich glaube, weil es so ist, wie du sagst, weil das sehr schambehaftet ist. Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, so manchen Klienten, den ich in der Beratung habe, und wenn ich sage, da gibt es ein Angebot von der Kirche, das kostet, also viele Angebote sind kostenfrei, oder?
Ja.
Würde ich jetzt sagen. Und wenn ich die da hinschicke und sage, das ist kostenfrei oder da können sie einfach teilnehmen, ist halt immer das Gefühl, naja, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht kostet es dann doch irgendwann irgendwie irgendwas.
Ja, vor allem ist es dann nicht anonym.
Ja.
Ich muss in Kontakt kommen, ich muss ins Gespräch kommen, ich muss mich zeigen. Und dann ist oft, das haben wir das Thema Scham.
Ja.
Dann kommt dann eine Familie, die kein Geld hat oder die sich arm fühlt. Und manchmal ist einfach die Erwartung, ja, dann kriege ich halt einfach mal 500 Euro und eine Schulausrüstung. Mhm. Das haben wir natürlich auch nicht.
Ja, ja, und ich glaube, da ist es manchmal einfacher, zu uns zu kommen, weil wir eben diesen Beratungsaspekt haben. Und da wird ja erstmal nicht überprüft, ist jemand arm oder ist jemand nicht arm, sondern man hat mitbekommen, da kriegt man eine Unterstützung, da kriegt man eine Beratung. da kann ich hingehen. Und dann, also ich glaube, unser Angebot ist, obwohl es eigentlich nicht niedrigschwelliger ist, doch niedrigschwelliger. Verstehst du, was ich meine?
Wo beginnt dir denn Armut?
Ich habe vorhin überlegt, dass ich es ein ganz schwieriges Thema finde, um drüber zu sprechen. Also ich finde, es macht oft so sprachlos und es macht oft, ist man nicht sprachgewandt oder auch Menschen in Armut haben oft kein Sprachrohr und keine Möglichkeiten zu sprechen. Eigentlich begegnet es mir jeden Tag im Alltag. Eigentlich begegnet mir jeden Tag in der Beratung jemand, der sagt, ich habe nicht genug, es reicht nicht. Was sich verändert hat die letzten Jahre ist, dass es nicht nur das Finanzielle ist, was festgestellt wird, sondern manchmal kommen auch Menschen in die Beratung, die gerne, also wir haben ja die Möglichkeit, über die Schwangerenberatung einen Antrag bei der Bundesstiftung zu stellen, dass man Unterstützung bekommt für die Erstausstattung, weil ja einfach viel mit Geburt anfällt und da sind bestimmte Einkommensgrenzen. Und ich darf diese Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Die sind relativ gering gesetzt. Das heißt, Menschen, die das nutzen, die haben nicht massig Geld zur Verfügung, um tatsächlich diese Ausstattung zu kaufen. In den letzten Jahren hat es aber zugenommen, dass Menschen in die Beratung kommen, die sagen, ich möchte es gerne beantragen, weil ich habe doch nicht genug. Und die liegen weit, weit über den Grenzen. Und dann kommen wir ins Gespräch darüber. Warum fühlt sich das dann so an, dass es nicht reicht? Warum fühlen Sie sich denn arm? Was ist denn da, was steckt denn dahinter? Und das finde ich total spannende Gespräche, wo ich merke, dieses Gefühl, nicht genug zu haben oder nicht gut versorgt zu sein, das hat sich verändert in den letzten Jahren.
Was hat sich da verändert? Was nimmst du wahr?
Na, ich glaube, das Drumherum, also es ist tatsächlich alles teurer geworden. Mhm. Also wenn ich einkaufen gehe, gehe ich inzwischen, also ja, das ist so der Standardspruch, was ich vor 2 Jahren für 50 Euro im Wagen hatte, habe ich nicht mehr im Wagen, da ist deutlich weniger. Aber ich habe das Gefühl, das kommt bei allen inzwischen an. Und dass auch so dieses Gefühl, unter Druck zu sein, das alles zu haben, das alles möglich zu machen, also gerade bei Familien, bei Eltern, das ist unheimlich schwer auszuhalten. Also zu sagen, kann ich mir jetzt den Wagen gebraucht oder kann ich mir das so und so leisten, biete ich denn meinem Kind dann das Optimale? Also wir sind so reingewachsen in dieses Thema, ich muss doch das bieten, jenes bieten, da nochmal. Und viele sehen sich gar nicht mehr in der Lage, das selbst zu entscheiden. Ich habe viele Apps, die irgendwelche Bestimmungen machen, die schon ab der 8. Woche sagen, jetzt ist das dran, jetzt ist jenes dran, jetzt muss jenes passieren. Und ich glaube, das gibt es in so vielen Bereichen, das ist total schwierig einzuschätzen. Und dann dieses Gefühl, ich bin eigentlich nie gut genug oder ich bin nur gut genug, wenn ich mich da von außen steuern lasse oder zeige oder wenn ich die 1.000 Schritte am Tag gelaufen bin.
Die 10.000?
Ach, 10.000, ja, Entschuldigung.
Das heißt, es gibt ein, also, wenn wir über Armut reden, dann denken wir als erstes über Grundbedürfnisse, Hunger, Durst, Wohnen.
Na, über Geld denken wir nach. Geld. Also ich finde, wenn man anfängt, über Armut zu reden, redet erstmal über Geld.
Mhm. Dass das Geld nicht reicht.
Genau.
Und im zweiten Schritt gibt es einen gesellschaftlichen Druck, der unbestimmt ist, also wie du sagst, durch Apps oder durch Werbung oder durch Stimmung in der Gesellschaft.
Oder sagen. Soziale Medien ja auch.
Oder ganz soziale viel. Medien oder Schule oder Arbeitsplatz, wo es heißt, ich reiche nicht.
Ja.
Das, was ich habe, reicht nicht zum Leben. Die anderen haben mehr und dann entsteht ein Defizit.
Ja.
Ich fühle mich arm und ungenügend.
Genau. Mhm. Und das ist doch tatsächlich, wenn man, also ich überlege gerade, für mich ist das tatsächlich die Armut, wenn ich mich nicht gut genug fühlen darf, um hier in Gesellschaft bestehen zu können. Ich glaube, es ist nicht unbedingt, also weißt du, es gibt auch Familien, die in die Beratung kommen, die haben total wenig, die haben zu wenig zum Leben. Und die sind trotzdem nicht arm.
Mhm. Und ich erlebe Menschen, die, wo Geld und Rechnungen bezahlen nicht das Thema ist, die sich aber völlig leer und allein, einsam und arm fühlen.
Mhm. Genau. Und das ist ja das Spannende eigentlich, wie kann Kirche und Diakonie dem begegnen? Weil dieses klassische, ich habe nicht genug Geld, ich gehe zur Diakonie oder ich gehe zur Kirche und sage, ich brauche Unterstützung. Das können wir zum einen nicht mehr bieten, weil wir die Keller nicht voll mit Geld haben und weil wir einfach auch einen ganz anderen Anspruch an uns und an unsere Arbeit haben. Aber die Frage ist ja, wie können wir dieser inneren Armut begegnen und einen Raum schaffen. Das wäre ja das Spannende, einen Raum schaffen für Menschen, so dass sich alle begegnen können. Also so, dass sich die begegnen können, die tatsächlich zu wenig zum Leben haben, die ihren Raum in Kirche und Diakonie finden und sagen, ich komme gerne zu dem Angebot, ich bin gerne dabei. Aber genauso auch die, die eigentlich genug Geld haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen, aber in einer inneren Armut leben.
Und wo kommen die zusammen? Können die zusammenkommen? Also mich erinnert es gerade an mein Neues Testament. Paulus hat dieses Problem ja auch schon in Korinth, wo er sagt, oh, sie fangen dann neu an, sie feiern Abendmahl, sie entdecken Jesus Christus als ihr Zentrum, als ihr Verbundenes, sie lösen soziale Grenzen auf. Und dann sagt er, also liebe Leute, ich muss euch jetzt mal was sagen, wenn ihr miteinander Abendmahl feiert, dann kann es nicht sein, dass die einen schon betrunken sind und angefangen haben, während die anderen erst dazukommen. Ihr müsst aufeinander Acht geben. Mhm. Das heißt, es fängt doch an mit einer Wahrnehmung des anderen und jetzt für Kirche, das Gemeinsame wäre die Verbundenheit durch den Glauben, die Spiritualität und durch Jesus Christus. Mhm. Wir sind alle eins durch Jesus. Deswegen können wir das, was uns sonst im Leben bestimmt, ablegen, weil wir etwas Gemeinsames haben, das uns trägt. Mhm. Und dadurch einen besonderen Reichtum erfahren.
Ja.
Herzliche Einladung am Sonntag im Gottesdienst. Dort geschieht das oft. Mhm. Oder in der Gemeinde. Wir beten, wir singen, wir legen ab, wir bringen Not, Trauer vor Gott, Schmerz oder wir teilen Loben, Danken. Und gut ist es, wenn wir dann auch noch miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Deswegen haben ja viele Gemeinden nach dem Gottesdienst ein Kirchencafé. Da gibt es dann noch Kaffee, oft gibt es sogar guten Kaffee.
Und ich frage jetzt nicht genauer nach.
Ja, manchmal gibt es auch diese Blechkannen und den roten Tee, wobei ich das schon lange nicht mehr erlebt habe. In der Regel haben sie gute Kaffeemaschinen inzwischen. Also, alle, die den Podcast hören, können ja mal am Sonntag in ihre Kirchengemeinde gehen und mal sagen, wie war der Gottesdienst, was hat man gesungen, wie hat es sich angefühlt und gab es hinterher guten Kaffee. Sie könnt uns gerne eine E-Mail schicken, sagen, wäre doch schön, wenn wir 500 Rückmeldungen, Kaffee- und Gottesdienstbewertungen bekommen und hat mich der Gottesdienst reich gemacht. Für mich ist das eine Frage, seit ich Dekan bin, bin ich ja nicht mehr in meiner Gemeinde oder nicht mehr nur in meiner Gemeinde, sondern in ganz vielen besuche Gemeinden. Und für mich ist die Frage dann hinterher nicht, hat es jetzt meinem theologischen Profil oder meiner Erwartung entsprochen, sondern hat er mich reich gemacht. Nehme ich etwas mit, was mich erfüllt hat?
Das ist eine spannende Frage. Ich war noch nie im Gottesdienst mit der Überlegung, hat es mich, also, oder beziehungsweise danach mit der Überlegung, hat es mich reich gemacht.
Mir hilft das mal von meinen Erwartungen, weil es gibt ja unterschiedliche Settings, Profile. Und nicht alles ist das, was ich erwarte oder mir wünsche für meinen persönlichen Glauben. Aber für die Gemeinde ist es ja oft total schön und für die Menschen. Und kann ich etwas entdecken, mitnehmen, was mich reich gemacht hat?
Und das heißt, es kann sein, dass du vielleicht irgendwas gar nicht so gut fandst, aber ein Lied gesungen hast und merkst, das hat mich total beschenkt heute Morgen.
Genau. Oder war schön, dass da ganz viele junge Menschen da waren, die Freude hatten an diesem Gottesdienst. Mhm. Oder es hat jemand so schön den Bibeltext gelesen, dass ich mal gerne zugehört habe, wie dieser Abschnitt aus der Bibel gelesen wurde.
Geht es ganz vielen Menschen so, die in Gottesdienst gehen? Weil ich merke, dass Gottesdienst ist ja immer ein großes Thema bei Kirchen.
Ja.
Ist großes Thema, dass Sonntagmorgens um 9.30 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, je nachdem, der Bedarf ein anderer ist, dass die Altersquote sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat, um es mal zurückhaltend zu sagen.
Ich glaube, die Altersquote war immer so, aber sie wird seit ein paar Jahren nicht mehr von unten nachgefüllt. Wir werden gemeinsam älter und die Jüngeren kommen nicht mehr oder weniger. Mhm. Das Wochenende hat sich verändert. Der Sonntag hat sich verändert. Es gibt viel mehr Angebote als noch vor 20 Jahren, vor 10 Jahren. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, einfach in den Gottesdienst zu gehen. Und am Sonntagmorgen ist für Familien oft Familienzeit, Frühstück, Schlafanzug, miteinander was machen, kuscheln oder einfach etwas tun.
Ich finde es spannend, dass diese Online-Formate ja tatsächlich einen riesen Zulauf gekriegt haben. Also ich habe vor kurzem von jemandem gelesen, wo ich dachte, wow, wie viele Follower und wie voll sind da die Gottesdienste, weil es eine andere Art von Format hat.
Ja, das hat was damit zu tun, dass wir digitaler unterwegs sind, dass wir online unterwegs sind, dass sich unser Leben virtualisiert, dass sich die Gesellschaft amazonisiert. Also wir wollen das, was ich jetzt möchte, sofort und gleich und innerhalb von 12 Stunden. Also das finden wir alle immer noch spooky, die wir gewohnt sind, wenn ich etwas brauche, dann gehe ich in die Stadt und kaufe es. Neulich habe ich am Abend ein Buch bestellt, oder ne, kein Buch, Bücher bestelle ich im Buchhandel, etwas bestellt und am nächsten Mittag war es im Briefkasten. Das fand ich schon erstaunlich. So, und das ist dann mit dem Glauben auch. Ich gehe nicht mehr hin, selbstverständlich in der Routine, sondern ich hole mir das, was ich jetzt brauche.
Na, ich glaube, wir sind beide in einem Alter, wo wir damit aufgewachsen sind, dass es so ein bisschen die Pflicht war, sonntagmorgens dahin zu gehen.
Ja.
Und ich glaube, das verändert sich gerade, weil ich glaube, die jetzt aufwachsen oder die vor 20 Jahren aufgewachsen sind, weil du sagst, so das, oder die Jüngeren fehlen da einfach, die sind nicht mehr mit dieser Pflicht aufgewachsen, dass klar war, sonntagmorgens geht man in den Gottesdienst.
Ja, und sie sind auch nicht mehr mit der Praxis von Gemeinde und Kirche vertraut. Die erste Generation geht in die Kirche und lässt die Kinder taufen. Die zweite geht nicht mehr in die Kirche, lässt die Kinder taufen. Und die dritte lässt die Kinder nicht mehr taufen. Und dann kommen sie mit Kontakt mit Kirche und sagen, das ist eigentlich ganz schön, das ist ja total schön und vielen Dank, aber wir bekommen nicht mehr. Und sie erleben es auch nicht als Mangel an Spiritualität. Also das erschreckt uns in der Kirche ja oft, dass Menschen ein Leben ohne Gott führen. Und vielleicht sogar ohne Spiritualität und ohne Glauben. Und ich erschrecke, dass das, was ich selbstverständlich oder wir in unserer Gesellschaft als christlichen Wert nehmen, dass das auch verschwindet.
Ja.
Also, wir sind für die Armen da. Und wenn jemand auf der Straße liegt, also deswegen funktioniert der barmherzige Samariter als Geschichte. Da liegt einer verletzt am Boden und dem helfe ich. Da ist jemand am Ertrinken und den rette ich. Da geht es jemand nicht gut, den tröste ich.
Ja.
Und wir haben zunehmend in unserer Gesellschaft das ist doch selber schuld. Soll er aufpassen.
Aber ist es so? Beobachtest du das in Gesellschaft? Weil wenn ich jetzt unsere Zahlen angucke und drauf schaue, wie viel Beratung wir machen und wie viele Anfragen wir haben und wie viel Menschen Unterstützung suchen beziehungsweise zu uns kommen und sagen, ich habe einen Bedarf, ich würde da gerne mal, können wir zusammen mal drauf schauen. Das ist stetig steigend.
Ich glaube, der Bedarf ist stetig steigend, aber dass man das als moralische Pflicht oder auch etwas aus seinem Glauben heraus tut, dass das verschwindet.
Du meinst, dass Gesellschaft sich so verändert gerade, dass man egoistischer unterwegs ist?
Ja, das ist oft der Vorwurf. Ich glaube aber, wenn ich in die Geschichte gucke, gibt es immer so Phasen. Also im 19. Jahrhundert wurde die soziale Not so groß, dass dann die Diakonie entstanden ist. Im Mittelalter gab es die Armen- und Siechenhäuser. Man hat gesagt, man muss sich jetzt mal um die Kranken kümmern. Ich glaube, es gibt immer wieder so Entwicklungen, wo man sagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen was tun.
Ja.
Also Flüchtlinge ist ein großes Thema. 2015 haben viele gesagt, also Merkel sagt, wir schaffen das. Und alle Kirchen haben gesagt, super, wir müssen doch den Menschen, die da kommen, helfen. Und wir hatten noch eine Generation von Älteren vor 10 Jahren, die noch selbst Flüchtlingserfahrungen hatten und sagen, wir müssen helfen.
Ja.
Nach 10 Jahren stehen wir jetzt da und sagen, oh, es ist zu viel. Und der erste Reflex ist, schmeiße raus. Anstatt zu sagen, wie kriegen wir es denn gut hin und wie können wir die Menschen, die kommen, befähigen, dass sie Teil unserer Gesellschaft werden.
Und wie viele sind einfach schon Teil unserer Gesellschaft?
Und wie viele sind schon Teil unserer Gesellschaft?
Also ich erlebe das, wenn ich im Kindergarten, Schule nachfrage und ganz selbstverständlich Kinder da sind und aufwachsen. Und ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, wo es auch darum ging, gehe ich zurück in mein Heimatland, es wird wieder als sicher eingestuft. Ich habe hier Arbeit und er hat dann erzählt, naja, hat mit seinen Kindern gesprochen und seine Kinder haben gesagt, wir sind doch hier geboren. Wir kennen nichts anderes, wir sind doch hier zu Hause. Und für ihn ganz klar war, ja, das stimmt. Die sind hier angekommen und die sind da, der arbeitet, der macht seine Sachen, organisiert alles selbst. Und wo ich denke, der Blick wird oft nicht auf die genommen, die einfach ganz selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft geworden sind und in Schule, Kindergarten und dem Ganzen drumherum.
Ja, wenn du ins Krankenhaus gehst oder in irgendeine Schule, ja, da gibt es ganz viele mit Migrationshintergrund.
Ja.
Und die Schwierigkeit ist, das als Reichtum zu erfahren.
Ja.
Zu sagen, die kommen und sich integrieren wollen, bereichern uns. Und wir wissen aus der Geschichte, Migration fördert Wohlstand. Also wenn die Hugenotten nach Baden kommen und Palmbach gründen bei Karlsruhe, dann bringen sie ihr Know-how mit, ihren Glauben und bereichern. Mhm. Deswegen hat Friedrich der Große ja auch die Fremden anziehen lassen. Die bringen dann den Handel, die Kontakte, manche bringen dann die Kartoffeln. Mhm. So. Und die Herausforderung einer Gesellschaft ist, dass sie eben keinen Fundamentalismus und Gewalt bringen, Unterdrückung von Frauen und dann, warum auch immer, mit Autos in den Weihnachtsmarkt fahren, sondern dass sie Gesellschaft bereichern und für Wohlstand sorgen und für Bildung.
Und dass Gesellschaft es auch wieder sieht.
Und dass Gesellschaft es auch wieder sieht.
Weil ich denke, natürlich gibt es auch die Beispiele, wo es nicht optimal läuft. Es gibt die Beispiele, wo es schwierig ist. Aber es wird von denen erzählt, aber es wird wenig von den anderen erzählt.
Genau. Und der Mensch funktioniert so, dass er dann immer Angst haben will vor dem, was er nicht verstehen kann.
Ja.
Ich glaube, wir haben neulich gelesen, in den letzten Jahren Anzahl der Todesopfer durch Islamisten irgendwie 20. Mhm. Aber 300 Frauen im Jahr werden von ihren Partnern ermordet.
Ja.
10.000 Suizide, 70.000 Alkoholiker.
Ja.
Weiß nicht, man spricht davon, dass in der Ukraine 1 Million russische Soldaten getötet wurden. 50.000 Menschen im Gazastreifen. Mhm. Das sind ganz andere Zahlen.
Ja.
Aber wir fokussieren uns und rufen dann, Grenzen dicht, Deutschland den Deutschen.
Mhm. Und Deutschland ist arm.
Und Deutschland wird arm dadurch.
Genau, und Deutschland ist auch arm. Also ich glaube, es wird ja so viel auch empfunden, diese Armut. Also das ist ja das, die noch genug haben. Es ist ja trotzdem die Armut zu sagen, wir haben alle ein Dach über dem Kopf oder die meisten haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben alle warmes Wasser oder überhaupt Wasser aus der Leitung. Wir haben, wenn wir auf die, den Schalter, heißt es Schalter? Ich habe gerade überlegt. Wenn wir auf den Schalter drücken an der Tür, haben wir Licht. Und es gibt ganz wenige, die das nicht haben.
Ja.
Und wenn man sich so überlegt, wie das noch vor 100 Jahren war, dann ist das ein Riesenreichtum, den wir hier gerade leben und erleben. Und manchmal denke ich, also das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, wir jammern auf hohem Niveau. Aber uns geht schon an vielen Punkten einfach richtig gut.
Uns geht es an vielen Punkten total gut. Ich habe neulich den Gedanken gehabt, vor 100 Jahren kannte noch keiner eine Dusche.
Okay.
Niemand auf der ganzen Welt wusste, wie das ist, morgens ins Bad zu gehen, warm Wasser zu duschen.
Mhm. Überhaupt warmes Wasser, oder? Warmes Wasser schon Thema?
Warmes Wasser, das wurde auf dem Herd gemacht, dann gab es den Badzuber.
Ja.
Und als erstes durfte der Vater in die Wanne, dann die Kinder und ich weiß gar nicht, die Mutter.
Ja, vielleicht auch noch, irgendwann.
Vielleicht auch noch. Aber wenn man mal zum Brunnen gegangen ist und hat man 10 Eimer Wasser geholt, in der dritte Stock schleift, dann hat man sich schon überlegt, ob man duschen möchte oder nicht.
Ja.
Ich sage manchmal, wer von Ihnen hat einen Geldbeutel dabei? Mhm. Dann erschrecken die Leute, weil sie denken, jetzt will der Pfarrer an ihr Geld. Mhm. Ich sage, sie gehören zu den wenigen Menschen auf dieser Erde, die ein Behältnis haben und brauchen, um ihr Geld rumzutragen. Mhm. Manche haben viel weniger.
Ja.
Und wir sind, sage ich mal, wir sind zu wenig stolz auf diesen Reichtum, den wir haben. Wir sehen es zu wenig.
Na, ich glaube, wir gucken halt so, wie du sagst, immer aufs Defizit. Also, weißt du, ich gehe einkaufen und gucke, boah, ist ja kaum noch was in meinem Wagen. Ich könnte ja auch sagen, hey, ist doch cool, was ich alles noch in meinen Wagen laden kann.
Ja, und wenn du dann guckst, wie die Preise eigentlich in Deutschland für Lebensmittel zu niedrig sind, dass die Bauern auch ein gutes Auskommen haben, dass die Verkäuferinnen ein gutes Gehalt haben, ja, und wie viel Tonnen Lebensmittel wir wegschmeißen,
ja,
dann könnte es sein, es könnte ja auch ein gutes Konzept sein, etwas mehr zu bezahlen, aber das, was wir kaufen, dann auch zu essen.
Naja, und die Frage ist, was ich ja sehr erschreckend finde, ist, wie viel Kilo im Jahr pro Person weggeschmissen werden.
Ja.
Und dann denke ich, klar, wenn ich einkaufen gehe und ich weiß, ich habe nur so und so viel, aber also ich habe vor kurzem einen Artikel darüber gelesen, wie die Supermärkte das alles aufbauen und wie das Gemüse da liegen muss und wie das Obst da liegen muss und wie die anderen Sachen strukturiert sind, wo ich denke, ist alles völlig okay. Aber die Frage ist ja, was mache ich draus und wie nehme ich es mit und wie gehe ich auch einkaufen? Und nehme ich auch nur das, was ich tatsächlich brauche, oder habe ich immer den Überfluss und habe ihn jetzt halt nicht mehr so stark und spüre deswegen die Armut?
Da gibt es ja von Hirschhausen, das hat er mal auf dem Kirchentag gemacht. Das steht auf der Bühne und macht seine Witze und seine Tiefgründigkeit und erzählt. Und dann sagt er, jetzt mache ich mal ein Experiment zu Reich und Arm.
Mhm.
Und dann sagt er, wer will 20 Euro?
Mhm.
Dann holt er 20 Euro aus der Tasche und gibt irgendeinem 20 Euro. Und sagt, der freut sich jetzt total. Der hat einfach von Hirschhausen 20 Euro geschenkt gekriegt. Das ist total nett. Und dann erzählt er, euer Geld ist ja auch immer relativ, was man damit machen kann. Also wenn ich dir 2 Euro gebe, dann zuckst du die Schultern. Aber wenn ich dir einen Bollen Eis ausgebe, freust du dich total. Also dann auch immer relativ. 20 Euro ist jetzt nicht so, dass man da einen Lebensunterhalt, aber zumindest reicht es mal für 2 Bier. Man kann jemanden einladen. Und dann sagt er, der freut sich. Und alle anderen, die 1000 im Saal, ärgern sich gerade, dass sie die 20 Euro nicht gekriegt haben. Mhm. Wohnt sie, keiner braucht. Jeder von denen hat genug Geld. Mhm. Aber sie ärgern sich gerade, weil sie auch gern die 20 Euro gekriegt hätten. Und dann macht er so weiter. Und dann nimmt er dem die 20 Euro wieder weg.
Mhm.
Und sagt, jetzt guckt mal, jetzt freuen sich alle im Saal.
Mhm.
Ist ja gerecht, weil es ist ja völlig ungerecht, dass der einfach 20 Euro Geschenke kriegt. Und derjenige, der sie gekriegt hat, ärgert sich über den Verlust und wundert sich jetzt und ärgert sich, dass er jetzt wieder Geld gekriegt hat, was er vor 10 Minuten ja überhaupt noch nicht besessen hat.
Oh, spannend.
Und macht das total geschickt über Verlust, Gewinn, Freude. Am Ende kriegt er die 20 Euro und alle klatschen. Über was freuen wir uns im Leben? Was macht uns dankbar? Gibt im Moment ganz viele Dankbarkeitsjournale mal aufzuschreiben. Was macht mich gerade dankbar?
Ich merke, ich habe vorhin gedacht, als du so ein bisschen erzählt hast von Angebot Gottesdienst und Zusammensein und alle sind willkommen. Ich habe an unsere Stadtranderholung gedacht und habe gedacht, die kommen so unvoreingenommen zusammen. Das spielt so überhaupt keine Rolle. Habe ich zu wenig? Habe ich zu viel? Was empfinde ich gerade? Sondern die kommen da einfach alle hin und die haben... Und wir haben das Ziel, also das machen wir in den Schulungen immer, dass die Kinder eine schöne Zeit zusammen erleben. Egal, was sie mitbringen, egal, welches Paket sie dabei haben, egal, ob sie in Schule spüren, oh, ich habe nicht die Jeans an, die vielleicht andere anhaben, oder ich habe nicht das an oder jenes an, sondern die sollen einfach eine schöne Zeit haben. Das soll im Blick behalten werden. Und da denke ich manchmal, die Möglichkeit zu geben, sich nicht arm oder reich zu fühlen, ich glaube, das ist was ganz Besonderes.
Das ist total wichtig, etwas zu erleben, wo ich mich angenommen fühle und wo ich Reichtum erlebe und wo diese Unterschiede keine Rolle spielen.
Und es ist, weißt du, es ist egal. Es ist für alle das Gleiche da.
Mhm.
Und ich kriege nicht einer mehr oder einer weniger, weil er mehr bezahlt hat oder weniger bezahlt hat, oder es kriegt jemand irgendwie eine extra Portion zu essen oder irgendwas Zusätzliches, nein, die werden alle gleich behandelt.
Und sie erleben das, dass alle gleich sind, ja, und dass es für alle reicht.
Genau, dass es für alle reicht. Natürlich haben sie alle Riesenhunger, wenn es Spaghetti mit Tomatensauce gibt.
Klar.
Und dann ist auch nicht sicher, ob es für alle reicht. Aber so, es ist immer wieder ein Wunder, dass dieser Topf sich wie von alleine ein bisschen nachfüllt und sie tatsächlich genug zum Essen haben.
Mhm.
Und es reicht für alle. Mhm. Und sie werden alle satt und sie spüren alle, boah, wie schön ist das, ich habe einen vollen Tag hinter mir, ich habe einen tollen Vormittag hinter mir, ich habe was gebastelt, ich darf das mit nach Hause nehmen, und wie stolz die Sachen oft nach Hause getragen werden, weil man merkt, boah, habe ich eine Möglichkeit oder ich kann da gerade was erleben. Ich kann mich spüren, ich kann da sein, ich kann, ja.
Als Diakonie gibt Raum, dass Kinder sich erfahren können und Gemeinschaft erleben und sagen, ich habe einen schönen Tag, die Fülle.
Ja, und unabhängig, also tatsächlich, das ist mir wichtig, das hat sich vor ein paar Jahren verändert, unabhängig davon, wie viel Geld ich habe. Also ich weiß, ich habe mit Stadtranderholung angefangen oder war verantwortlich für die Stadtranderholung ein paar Jahre, und da war das Thema am Anfang, Stadtranderholung ist für die, die es sich leisten können. Das war die Kinderbetreuung in den Ferien, und das sollen sich die, die es sich leisten können. Und das hat sich verändert die letzten Jahre, weil klar war, es kann sich nicht mehr jeder die Betreuung in den Ferien leisten. Es braucht Zuschussanträge, Unterstützung. Wir wollen eine Durchmischung hinbekommen, sodass einfach auch Kinder mit dabei sein können, die deren Eltern vielleicht nicht genug Geld haben, um so ein Sommerferienprogramm zu bezahlen. Und es hat stattgefunden und es ist passiert die letzten 10 Jahre. Und es erleben trotzdem noch alle als eine besondere Ferienmaßnahme, als eine besondere Freizeit, als ein besonderes Miteinander. Und ich glaube, wenn du die Eltern fragen würdest, die ihre Kinder vor, ja, 10 Jahren oder dann oder jetzt vor 5 Jahren und jetzt nochmal, ich glaube, die würden mir nicht erzählen, naja, das hat sich ja verändert, das sind ja jetzt viel mehr Kinder, die sich das nicht leisten können. Das bekommen die nicht mit. Das läuft bei uns im Hintergrund.
Das ist total schön.
Aber die spüren das nicht und die bekommen das nicht mit und die wissen nicht, was, also welche Gedanken wir uns dazu machen und sagen, hey, das ist uns wichtig, als Diakonie ein Angebot zu schaffen, an dem alle willkommen sind und alle teilnehmen können. Und so überlegen wir uns tatsächlich für viele, also ja, wir haben nicht viele Gruppenangebote, da können wir sicher nochmal uns von Kirche was abschauen oder auch sagen, hey, wir bieten nochmal was anderes an, weil viele sind einfach Einzelberatungen, weil wir viel, viel, viel für Einzelberatungen angefragt werden. Das verändert sich gerade ein bisschen, dass wir da auch ins Umdenken kommen und überlegen, und wir versuchen aber immer mit in den Blick zu nehmen, zu sagen, wir wollen es eigentlich allen ermöglichen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Geburtsvorbereitung, wo klar ist, von unserer, also eine Hebamme, die das macht, und eine Kunsttherapeutin zusammen, die gesagt haben, sie bieten das für die Schwangerenberatung an. Und es ist ein Angebot, wo wir sagen, ja, es gibt einen Unkostenbeitrag von 10 Euro, aber der Rest ist für die Frauen einfach frei. Das soll für alle möglich sein und unabhängig vom Geld. Da darf jeder einfach sein.
Das ist das, was wir bei der Kirche, in den Kirchengemeinden auch machen. Jeder darf kommen, teilnehmen. Und es darf nicht viel kosten. Und wenn jemand kein Geld hat, dann wird er unterstützt von anderen. Und wir reden nicht drüber.
Ja. Und manchmal denke ich, es wäre doch eigentlich schön, wenn wir drüber reden. Also, du hast vorhin die Millionäre in Baden-Baden angesprochen. Meinst du nicht, dass es manchmal auch einen Millionär gibt, der sagt, hey, das ist cool, was ihr da macht? Ich unterstütze das gerne, aber wir machen so im, also es ist ja ein Unterschied, ob ich die Familie bloßstelle und darüber rede und sage, ach, das ist die Familie, die jetzt einen Zuschuss braucht. Oder ob ich sage, hey, wir machen coole Arbeit, wir machen gute Arbeit, lass uns doch drauf gucken und lass uns jemanden finden, der sagt, klar, ich unterstütze das, ich unterstütze eure Arbeit und fördere 10 Familien.
So, jetzt kommt der Millionär und sagt, ich habe zu viel Geld. Nein, ja. Der sagt es nicht. Der sagt, ich hätte 1 Million zu verschenken.
Ja.
Liebe Diakonie, liebe Kirche, für was braucht das denn?
Oh, das ist cool, dann setzen wir uns mit ihm zusammen.
Mhm. Was würdest du sagen? Was ist jetzt der Werbeblock? Für was brauchst du Geld? Warum?
Ich glaube, ich würde mich mit dem Millionär gerne zusammensetzen und überlegen. Ich würde ihm gerne von unserer Arbeit erzählen. Mhm. Ich würde ihm gerne erzählen, dass ich manchmal nicht konkrete Angebote nennen kann und sagen, wenn er mir jetzt 1 Million gibt, dann schaffe ich ihm dafür ein Projekt. Sondern ich würde gern sagen, wir haben ganz viele Regelangebote, die richtig gut sind und die richtig wichtig sind. Und wir beraten richtig viele Menschen und es kostet Geld. Und das kriegen wir nicht über Projektanträge, über hippe Ausschreibungen oder was auch immer finanziert, sondern dafür brauchen wir Unterstützung für unsere Regelarbeit. Und die machen wir richtig gut. Und ich glaube, da mit jemandem ins Gespräch zu gehen, das fände ich gut. Weil wir haben Personalkosten, wir sind...
Ach, Frau Kopf, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, mich mit Ihnen unterhalten. Jetzt sagen Sie doch einfach, wie viel gelten für was? 40.000, 50.000 Euro, 100.000?
Na, wenn wir die Million kriegen, nehmen wir die.
Ach so, okay.
Sie haben ja schon 1 Million angeboten.
Also, Jeder, der sagt, er hätte Geld übrig.
Eine Million
für Stadtranderholung, für Kinder-Eule-Projekt, für
Schwangerenberatung, für die kirchliche allgemeine Sozialberatung, die überhaupt nicht gesehen wird. Für ganz viele Menschen, die Unterstützung brauchen, nicht in finanzieller Hinsicht, sondern tatsächlich in Form von Beratung, von psychosozialer Begleitung. Für die hätten wir gerne die Möglichkeit, weiterhin unterstützend da zu sein. Für die Schuldnerberatung, für Menschen, die tatsächlich merken, das Geld ist zu knapp und es funktioniert nicht, um eine gute Schuldnerberatung zu machen, die Schuldenprävention auszubauen.
Ich glaube, ich würde Zeitfenster schaffen der Kirchengemeinde. Das ist mein Traum. Wir haben so viele schöne Räume, wo Menschen sich wohlfühlen können. Und ich würde gerne Menschen suchen, die sich Zeit nehmen, um für andere da zu sein. Wir sind so eine schnelle Gesellschaft geworden und es gibt so wenige Menschen, die anderen zuhören und da sind. Ich würde gerne offene Kirchen haben, wo Menschen da sind und du kannst einfach kommen und sagen, ich habe Zeit.
Das gibt es aber. Die ersten Kirchengemeinden fangen an damit.
Die ersten Kirchengemeinden fangen an. In Bühl ist ganz toll nach der Renovierung. Da gibt es auch Kaffee. Weiß, in Heidelberg machen sie Seelsorge to go. In der Stadtkirche gibt es im Sommer die Kirchenöffner. Da wächst ganz viel.
Ich habe vor kurzem auch vor der Kirche auch mal jemanden sitzen sehen und habe gedacht, wie nett ist das denn? Mit der Einladung, ich glaube, offenes Ohr hieß das, fand ich auch total schön.
Das ist total schön. Ich würde gerne mehr biblische Bilder in unsere Gesellschaft hineinfließen, wachsen lassen. Also wenn wir uns unterhalten, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Du musst nicht 8 Stunden arbeiten. Also jeder kriegt den Tageslohn, das, was er braucht. Dann ärgern sich alle, dass der als letztes kommt und nur 1 Stunde arbeitet, genauso viel kriegt, wie der den ganzen Tag gearbeitet hat. Und ich denke, vielleicht hat er gar keine Zeit, vielleicht geht's nicht, vielleicht hat er keine Kraft, ist er krank, vielleicht hat er jemanden zu versorgen. Und geistlich gesprochen, wie schön ist es, dass wir nicht bei Gott den ganzen Tag, sondern es reicht 1 Stunde und wir kriegen das, was wir zum Leben brauchen. Dass Gott da ist und uns beschenkt jeden Tag mit seiner Fülle und das, was wir brauchen.
Und weißt du was, ich würde dich gerne ergänzen. Ich würde nicht nur biblische Bilder gerne wieder in Gesellschaft verbreiten oder Geschichten erzählen, sodass auch Kinder diese Geschichten weitergeben können und ein Stück weit auch Gott erleben oder Gott spüren oder ein in Anführungsstrichen Bild entwickeln können. Ich würde gerne auch die christlichen Werte eigentlich wieder leben. Und da steckt für mich oft so viel mehr dahinter, dieses Aufeinanderschauen und aufeinander zugehen, miteinander unterwegs sein.
Das fand ich während Corona eines der ganz schrecklichen Erlebnisse. Wir haben bei Kinder Bibelwochen und ich habe in der Schule immer wieder gern das Lied gesungen, wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Und es wird in diesem Lied ganz viel Konflikthaftes geschildert, der Nachbar, uns selber, und sagt, hey, wir sind hier unter Gott und mit Jesus verbunden und wir stehen auf und wir gehen aufeinander zu. Und auf einmal war das verboten. Und dann habe ich gemerkt, was Corona mit uns tut, dass es verbietet, aufeinander zuzugehen.
Ja.
Und dass dieser Infektionsschutz und diese Angst vor der Krankheit und vielleicht sogar vor dem Leid so groß ist, dass wir alle Werte christlicher sein lassen.
Ja.
Dabei ist das Christentum eine Religion, wo es sagt, gerade im Leid bist du aufgehoben. Und da haben wir ein Miteinander.
Ja, und dieses Aufeinander zugehen und miteinander umzugehen. Mhm. Und das ist das, was ich bei Stadtrand erlebe. Und wo ich denke, und das wünsche ich mir in viel mehr unserer Angebote. Das wünsche ich mir in Kirche viel mehr. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, sonntags in den Gottesdienst irgendwo hinzukommen. Ich fühle mich dann nicht immer willkommen und denke, wow, super, dass ich da bin. Das darf ich jetzt nicht so laut sagen.
Ich habe gerade diesen Gedanken. Nein, das stimmt nicht. Aber manchmal, wenn ich irgendwo hinkomme, fühle ich mich auch nicht willkommen, weil sie dann denken, oh, da kommt der Dekan.
Ja gut, das liegt an deiner Rolle. Bei mir wissen die ja oft nicht, wer ich bin.
Und sie sind alle dann sehr freundlich zu mir. Ja, es ist schwierig. Du bist in der vertrauten Runde und da auf andere zuzugehen, ist
Naja, ich glaube, manchmal ist es einfach so, so wie du sagst, es sind bestimmte Menschen im Gottesdienst, die regelmäßig da sind. Und wenn ich dann nur ab und zu komme, dann weiß ich manchmal nicht, setze ich mich jetzt an den richtigen Ort. Also ich merke manchmal, dass da Regeln sind, die ich nicht kenne. Mhm. Ich war vor kurzem in einem Gottesdienst und habe gemerkt, oh, ich weiß gar nicht, da ist irgendwas anders und habe es erst zum Schluss begriffen, dass ich irgendwie das Liederbuch oder das noch hätte mitnehmen sollen und dachte, ah Mist, das habe ich nicht oder da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass es anders ist. Und dann merke ich, so schön es ist, dass alles relativ ähnlich läuft, aber es gibt doch so in jeder Kirche so ein bisschen was Eigenes. Und ich finde da die Herausforderung, das finde ich schön, wenn es so Kirchenöffner gibt oder so willkommen, wie heißen die so willkommen sagen am Anfang oder die jemanden reinbitten oder sich so ein bisschen kümmern. Das finde ich eine total schöne Idee. Oder so wie du sagst, die Kirchenöffner, Türöffner, offenes Ohr. Also da finde ich, ist, obwohl, weißt du, es ist ja total niedrigschwellig zu sagen, Sonntagmorgen um 10 ist Gottesdienst. Aber wie groß ist denn die Hürde für jemanden, Sonntagmorgens um 10 in Gottesdienst zu gehen?
Also du musst es erstmal wahrnehmen und dann musst du hingehen und dann musst du dich auch nochmal wohlfühlen.
Genau.
Und da die Selbstverständlichkeit weg ist, nimmst du es gar nicht mehr wahr.
Genau, weil die Hürde dann plötzlich so riesig ist. Ich nehme vielleicht wahr, oh, am Sonntagmorgen ist Gottesdienst, aber ich denke, das ist ja nur für Bestimmte, da darf ich nicht. Oder wenn ich nicht alles weiß, ich kann vielleicht das Vaterunser nicht mehr auswendig, habe das als Konfi oder vielleicht mal im Religionsunterricht gehört. Nicht, dass ich da eben, also ich finde, man kann schon relativ viel falsch machen auch.
Ja, und dann hatten wir ja neulich in unserem Podcast Scham und Schuld und dann fängst du an, sich zu schämen, weil du das Gefühl hast, was falsch zu machen,
ja,
weil die ja alle so gucken. Also wäre es von Kirche doch das Eigentliche an Ziel zu sagen, Glaube und Kirche und Gottesdienst macht dich reich.
Ja, das wäre cool. Weißt du, und ich überlege gerade, haben wir das letzte Mal über dieses Thema einfach heiraten gesprochen?
Mhm.
Haben wir darüber gesprochen?
Stimmt, weiß ich nicht mehr. Was möchtest du sagen? Warum geht es dir gerade durch den Kopf?
Ich habe gerade überlegt, wie reich ich der Kirche erlebt habe und wie reich ich alle Menschen, die da waren, erlebt habe.
Mhm.
Und wie schön es war, in dieser Aktion eine lebendige Kirche zu erleben und zu merken, da geht jeder mit dem, was er gerade braucht, was gerade dran ist, ob es ein Glitzersegen draußen ist, ob es ein Foto ist, ob es die Trauung drin ist oder auch Menschen, die kommen und sagen, oh, ist heute kein Gottesdienst, darf ich mich ein bisschen reinsetzen und zugucken, zuhören, einfach da sein, darf ich diese Atmosphäre ein bisschen erleben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Reichtum, wenn Kirche so offen ist, dass man das spüren darf. Ich war im Urlaub in der Kirche, da hingen zwei Hängeschaukeln. Und ich habe, dann waren auf der einen, war noch eine Wand, da hingen irgendwie Post-its, da waren irgendwelche anderen Aktionen und ich habe diesen Kirchenraum als so erfüllt erlebt, weil einfach ein bisschen Musik an war, da hingen zwei Hängeschaukeln. Jeder, der reingekommen ist, hat sich da kurz reingesetzt, hat 2-3 Minuten geschaukelt, hat diesen Kirchenraum ganz anders erspürt und gemerkt, ich bin hier einfach willkommen. Und da war niemand zum Begrüßen da oder da war niemand als Mensch da, aber man hat einfach gemerkt, die haben sich Gedanken gemacht, was Menschen brauchen.
Mhm. Was ihnen gut tut, dass sie diesen Raum erleben, dass sie gerne in diesem Raum sind und dass sie ihn dann zu Hause wahrnehmen und sagen, da gehe ich wieder hin.
Und ein Stück reicher rausgehen.
Und reicher
also, das auch. Ist ja das, was du vorhin gesagt hast, du würdest gerne reicher rausgehen und das ist ja ein tolles Ziel, zu sagen, ich gehe gerne reich heraus. Und das ist für mich auch Ziel in der Beratung. Ich hätte es jetzt nicht so formuliert, aber es ist tatsächlich so, ist ein Ziel in der Beratung auch zu sagen, ich möchte, dass die Menschen reich herausgehen. Dass sie was mitnehmen. Wenn ich Familienkaffee mache und einlade und morgens die Brötchen dafür backe und denke, hey, ich will gern, dass die rausgehen und das Gefühl haben, den Geschmack haben oder das, die Idee von, ich nehme da was mit, ich bin ein Stückchen reicher geworden heute. Ich hatte ein gutes Gespräch, ich habe vielleicht eine andere Familie kennengelernt. Ich habe mein Kind mit anderen Kindern erlebt.
Mhm.
Und ich glaube, wenn wir da nochmal auf unsere Angebote gucken, das ist richtig cool.
Das wünsche ich mir für Kirchengemeinden auch, zu sagen, die, die kommen, erfahren sich oder erfahren Reichtum.
Ja.
Ich bin bereichert, ich bin beschenkt und vielleicht sogar begeistert.
Ja, und ich erlebe nicht den Reichtum der 20 Euro.
Ja.
Also weißt du, wenn ich jetzt überlege, ja, es kommt jemand und sagt zu mir, ja, aber ich habe jetzt nicht genug, es reicht gerade nicht. Und dann sage ich, ja, aber ich habe kein Geld oder ich habe nicht die Möglichkeit, ich kann Sie gerne beraten, wir können gerne hingucken, wir können schauen, wo ist es gerade oder wo hängt es gerade. Früher war es tatsächlich so, dass wir einen Topf hatten, auch wie bei Kirche, zu sagen, ach, ich unterstütze jemanden und ich weiß, da ist jemand in Not. Aber die sind nicht reich herausgegangen. Ja, die hatten für kurzfristig, die hatten Geld dabei und hatten das und haben kurzfristig Not in Anführungsstrichen gelindert, inzwischen gucke ich und überlege mit jemandem, okay, was ist es denn tatsächlich? Wo fehlt es denn gerade? Wo hängt es gerade? Was ist es? Wie kriegen wir das hin? An welche Stelle kann ich mich wenden? Und diese Befähigung zum Selbstloslegen und diese Befähigung, was zu tun und nochmal gemeinsam zu überlegen, das macht was mit denen. Die einfach nur rein materiell die Unterstützung wollen. Natürlich nervt es die dann trotzdem an. Das sage ich nicht, dass es nicht so ist, dass die frustriert gehen und sagen, Mann, ich hätte jetzt gern einfach die 20 Euro gehabt. Schick sie demnächst zu Hirschhausen.
Ja, manche wollen einfach Geld und damit ist aber kein Reichtum passiert.
Genau, da ist kein Reichtum passiert.
Sondern die sind dann einfach versorgt?
Naja, ja, und manchmal ist ja die Versorgung dann auch nicht da. Dann ist eine ganz kurzfristige Versorgung da, aber ich habe ja langfristig auch nichts in irgendeiner Form, was ich versorgt kriege damit. Also ich habe die 20 Euro, ja, dann kaufe ich mir eine Packung Nudeln, eine Packung, keine Ahnung, was es am nötigsten braucht. Aber das ist dann halt auch wieder weg. Und ich habe mich versorgt, ich rette mich zum Nächsten. Aber die Frage ist ja, um es jetzt mal ganz krass zu formulieren, was ist dann, wie komme ich dann weiter? Also wir stellen trotzdem Anträge, wenn wir merken, es ist jemand in Not und da ist was Großes kaputt gegangen, da hat was nicht funktioniert. Dann stellen wir auch Anträge bei Stiftungen und versuchen da finanziell zu unterstützen, wenn wir einfach merken, das ist jetzt eine Familie, da ist die Waschmaschine kaputt gegangen oder. Ja, aber die Frage ist, diese 20 Euro mal schnell in die Hand gedrückt für eine Packung Nudeln und eine Packung Windeln, die helfen oft nicht.
Ja, und manchmal geben wir die 20 Euro, das ist meine Erfahrung aus dem Pfarramt, um meine Ruhe zu haben.
Okay.
Also kommt einer, klingelt, stört mich, weil ja kein Termin da ist. Dann sage ich, ich brauche 20 Euro. Mhm. Manchmal möchte ich mich dann auseinandersetzen und gucken, wie kann ich dem anders helfen, dass er eben keine 20 Euro mehr erbitten muss. Mhm. Und manchmal gebe ich ihm 20 Euro, dann geht er wieder und ich habe meine Ruhe. Mhm. Und dann ärgere ich mich, weil das Ablass ist und es ihm nicht geholfen ist. Und es macht mich auch nicht reich. Mhm. Am besten finde ich es, ins Gespräch zu kommen und sagen, was brauchst du denn, damit wir beide reich werden?
Ja.
Weil jemandem anderen zu helfen und zu befähigen, ist ja total schön zu erleben. Oder wächst jemand, kann, findet jemand Halt, lernt etwas, kommt zu Gott und findet da Kraft. Mhm. Wann haben wir die Aufgabe, diesen Reichtum für andere einzufordern in der Gesellschaft? Also müssen Diakonie und Kirche mehr ihre Stimme erheben für andere?
Ich glaube, Diakonie und Kirche dürfen erstmal anfangen zu reden. Ich glaube, Diakonie und Kirche sind viel zu zurückhaltend an vielen Punkten.
An welche denkst du?
Naja, ich finde, das, was wir machen, das, was wir anbieten, das, was es an Möglichkeiten gibt, das wird oft nicht laut benannt. Manchmal erlebe ich andere über, lese den Jahresbericht, lese Geschichten und denke so, spannend, hätten wir auch mal sagen können, hätten wir auch mal erzählen können und haben wir einfach nicht. Und ich glaube, dass wir auch laut werden dürfen für alle, die es nicht können. Also, weil wenn ich arm bin, wenn es mir nicht gut geht, dann schäme ich mich und dann werde ich nicht laut. Und ich glaube, da darf Diakonie und Kirche deutlich lauter werden und sagen, ja, wir brauchen Unterstützung nicht. Also ich will die Million nicht haben, um Menschen die Million auszuzahlen und aufzuteilen und zu sagen, ja, ich gebe jetzt jedem da so und so viel und die können da kommen. Sondern ich will die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten und da weiterhin Angebote schaffen zu können, die unabhängig von Einkommen genutzt werden können. Und ich glaube, wir dürfen da unsere Stimme erheben und Menschen eine Stimme geben, die keine haben. Also die Wohnungslosen, die Obdachlosen. Mhm. Ja, die sitzen vor Stadtkirche. Ja, die sind da. Die sind auch in der Stadt da, die eigentlich, na, ich wollte es gerade sagen, die reich ist, aber das ist sie ja tatsächlich nicht, sondern die gerade finanziell große Schwierigkeiten haben. Ich glaube, wir dürfen unsere Stimme erheben da, wo wir gerade zu Kürzungen gezwungen werden, beziehungsweise ganz klar ist, es geht an den Sozialetat, es geht an die Bibliotheken, es geht an die Volkshochschule, es geht an soziale Einrichtungen oder Organisationen, wo ich denke, das ist nicht euer Hauptproblem.
Ja, das hat mich hier in der Bürgerversammlung erschreckt, dass der erste Reflex war, wir müssen mit den Kindergärten sparen, wir müssen die Obdachlosen, die Arbeitslosen, die Bürgergeldempfänger, da müssen wir überall sparen. Ja, das ist eine große Belastung für den Etat, Aber es könnte ja auch sein, zu sagen, oh, gerade in der Krise müssen wir investieren, damit die Menschen wieder befähigt sind, selbstständig Geld zu verdienen. Und es ist unsere Verantwortung.
Naja, und jetzt gucken wir doch mal hin, ganz ehrlich, es ist doch nicht so, dass dieser Etat, was, wenn ich den Bundesetat für Arbeitslosengeld 2 angucke, wenn ich den städtischen Etat für die Bereiche angucke, da kriege ich ein bisschen die Krise, dass an den Bereichen gekürzt werden soll, dass da Menschen geschrumpft werden sollen, die es eh schon schwer haben und wo es oft darum geht, die im Niedriglohnsektor arbeiten, die ergänzend Unterstützung bekommen. Und da soll noch mal mehr genommen werden.
Genau.
Und dann denke ich, können wir bitte mal an andere Bereiche und an andere Stellen hingucken und nicht da, wo es eigentlich eh schon, und das ist ja nicht der Hauptetat, den eine Stadt hat.
Genau, und ich denke mir, auch können wir eine Verpackungssteuer einführen, damit, wenn sie dann die McDonald's-Tüte in den Wald hauen, das finanziert ist, das wegzumachen. Können wir die Erbschaftssteuer einführen? Warum muss jemand ein Millionenvermögen ererben, wenn die Straßen fehlen, die Schulen kaputt sind, wenn es an Sozialen fehlt?
Genau.
Ist das nicht asozial, Millionenvermögen zu haben?
Ja, oder ist es also tatsächlich auch dieses Thema Sozialetat? Guck doch bitte mal den Sozialetat an, welchen kleinen Betrag der im Haushalt ausmacht. Und da geht es um Kürzungen von 10-15%.
Genau. Und da kommen Menschen in Not oder in Krisen zu uns. Und dann müssen wir sagen, wir haben kein Geld mehr. Wäre es nicht die Aufgabe der Reichen, da für die Armen zu sorgen?
Ja, und tatsächlich, was ja unser Geschäftsführer immer schön sagt, die, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, Sven, das musst du einfügen. warte, ich hab's gleich. Die Versorgungsverpflichtung. Also tatsächlich über eine Versorgungsverpflichtung nachzudenken. Hat nicht auch ein Unternehmen, das hier Menschen anstellt, das hier Menschen beschäftigt, auch eine Versorgungsverpflichtung, unterwegs zu sein für seine Menschen, sich Gedanken zu machen, da nochmal eine Unterstützung zu machen. Und man merkt, hier wird zum Teil ausgebaut und es wird nicht drüber nachgedacht, kann ich auch der Region oder in irgendeiner Form irgendwas zurückgeben. Und da brauche ich nicht, ich packe mal 5 Pakete für euch.
Genau,
so, um es jetzt mal ganz zu überspitzen, das ist jetzt krass formuliert.
Nein, wir brauchen Arbeitsplätze, die die Menschen ernähren und nicht 20 Euro.
Genau, und wir brauchen Arbeitsplätze, die die Menschen ernähren und aber auch ein Unternehmen, das in die Region investiert und sagt, naja gut, oder beziehungsweise wo es auch um Steuern geht, aber das sind ganz andere und eigene Themen, so dass es einfach auch in die Region fließt und ich nicht, ja.
Da gehört dann aber auch die Verantwortung dazu, dass ich in der Region kaufe.
Ja.
Dass ich lokal kaufe, dass ich eben im Buchhandel gehe oder in den Supermarkt oder in das Geschäft vor Ort.
Ja, und da sind ja auch so, dass die Großen die Kleinen gerade schlucken. Mhm. Also es gibt durchaus Buchhandel, der gerade wieder große oder beziehungsweise kleine geschluckt hat und wo man weiß, okay, wen unterstützt man denn eigentlich noch oder wie macht man das?
Das Spannende in der Bibel finde ich, dass sie Reichtum nicht kritisiert an sich.
Ich finde die einzige Stelle, die mir einfällt, ich bin nicht so bibelfest wie du, das hast du sicher schon gemerkt, ist das Nadelöhr und der Reichen.
Ach, ich finde die Geschichte so cool. Es ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Weil der reiche Jüngling kommt und sagt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus sagt, naja, was hast du schon gemacht? Und er sagt, naja, ich halte die 10 Gebote und mache alles. Und dann guckt ihn Jesus an, so steht mir das vor, und sagt, naja, dann verkauf alles, was du hast. Und dann geht er betrübt los, weil das kann er nicht loslassen. Und dann gucken ihn die Jünger völlig entsetzt an. Ich kann denn sowas Hartes sagen. Und dann haut er voll raus. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und alles sind sie völlig entsetzt. Weil es kann ja nicht sein, dass man alles loslässt, alles verkauft und gar nichts mehr hat. Und hungert und durstet und alles, was man sich durch Wohlstand hat. Und dann sagt Jesus, bei Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Mhm. Und er sagt, es gibt Dinge, die sind für uns Menschen total schwer und die kriegen wir nicht hin. Mhm. Und er sagt, ihr dürft vertrauen, dass bei Gott alles möglich ist. Mhm. Also für mich ist die Geschichte, ja, der Reiche kommt in den Himmel, mhm, weil er vor Gott sein darf, wie er ist, und er muss dafür nichts tun. Mhm. Er muss nicht alles erfüllen, er muss nichts machen, sondern er darf einfach vertrauen, dass Gott ihn annimmt, so wie er ist. Mhm. Und ich finde das so eine schöne Vertrauensgeschichte. Wir kämpfen so sehr im Leben mit dem, was wir dann manchmal, jeder von uns hat Dinge, die er nicht hinkriegt.
Naja, und Dinge, die er gerne haben will. Und oft, wie oft, also das ist ja das, was wir vorhin auch hatten, um den Bogen nochmal zurückzuschlagen. Was wollen wir denn eigentlich haben?
Genau.
Ja, was? Und was wollen wir besitzen? Was kriegen wir suggeriert, was wir besitzen müssen? Also was kriegen wir über soziale Medien oder überhaupt, wo sind wir unterwegs und kriegen immer gezeigt, oh, wenn du das aber noch hättest und wenn du jenes noch hättest und da, dann bist du toll.
Genau.
Und da den inneren Reichtum zu spüren und zu sagen, ich bin gut genug, so wie ich bin.
Noch mehr, du bist geliebt,
ja,
so wie du bist.
Ja.
Und du darfst alles loslassen bei Gott und er liebt dich und nimmt dich an und macht dich jeden Tag neu, heil und ganz mit. Und er liebt dich mit all deinen Namen, Ecken und Kanten. Und er hat dich so gemacht.
Mhm.
Also das finde ich ja das Schöne an diesem Schöpfergedanken. Wir sind Geschöpfe Gottes und er kennt uns und er hat uns unsere Seele und unser Herz gegeben. Und wir brauchen nicht meinen, dass wir irgendwas verstecken.
Ja.
Sondern er nimmt uns einfach an. Also deswegen kommt jetzt so der liebende Vater, der verlorene Sohn, der dann nach Hause kommt und alles verprasst hat. Und der nimmt ihn einfach in den Arm und sagt, lass uns ein Fest feiern, du bist wieder da.
Ja.
Mir fällt noch die Reichtumsgeschichte Jesus ein, der Schatz im Acker, nee, nicht der Schatz im Acker, wo die Geld kriegen und der eine vergräbt und der andere bringt es auf die Bank und der dritte investiert und der es einfach nur vergräbt, was er kriegt, wird verjagt. Und Jesus sagt, du musst das, was du an Gaben und Gut hast, vermehren.
Mhm.
Es ist auch dein Auftrag, fürs Geld zu sorgen.
Mhm.
Und ganz viele Geschichten gehen ums Geld, weil es wichtig ist. Und es geht aber immer um Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Also wenn die Reichen die Armen dann ausbeuten oder es auf Kosten der Armen ist, dann wird es schief.
Mhm.
Und deswegen heißt ja in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren deines nächsten Hausgut und alles, was sein ist. Nein, bleib bei deinem, was du hast.
Mhm.
Oder wie willst du Salomo, der 1000 Schafe hat oder 100 und der andere hat nur eins und dann kriegt er das abgenommen, der nur eins hat. Und dann heißt es, ja, so einer, der muss gestraft werden. Das bist du, weil du hast dem anderen die Frau ausgespannt. Und der hat aber 1000. Du hast doch schon 1000 Stück.
Mhm.
Es geht immer um Gerechtigkeit.
Mhm.
Wie viel haben alle? Und wie viel reicht's?
Naja, und ich glaube, dieses Gefühl, so wie es bei Hirschhausen, wie du es vorhin beschrieben hast, dieses Gefühl, boah, der hatte 20 Euro gekriegt. Ich habe ja die nicht gekriegt. Also hat ja keiner darauf gewartet, bei der Veranstaltung 20 Euro zu bekommen.
Ja. Und wir würden reagieren, dass wir dann erstmal eine Richtlinie erstellen für das Verschenken von Geld, damit es ja nicht ungerecht ist.
Mhm.
Und damit ist dann der ganze Spaß weg.
Und ich denke manchmal, du hast vorhin gerade gesagt, es wird dieses Bild vom liebenden Vater, der die Arme aufmacht. Ich würde es ergänzen um die liebende Mutter.
Ja.
Ja, die vielleicht auch sagt, die so manche Ungerechtigkeiten ihrer Kinder ausgleichen kann. Die weiß, wo die sich gerade ungerecht behandelt fühlen, wie sie die nimmt, wie sie die Gaben nimmt, wie sie die Stärken und Schwächen ihrer Kinder nimmt und dann damit umgehen kann.
Das wäre ein schönes Bild.
Mhm.
Das wäre doch mal eine schöne Geschichte zu schreiben. Also der verlorene Sohn, wie würde die Geschichte aussehen, wenn die handelnden Personen weiblich wären, wenn es nicht der Vater wäre, sondern die Mutter? Mhm. Oder was ist, wenn die Tochter abhaut?
Naja, vielleicht war sie ja dabei, die Mutter, im Hintergrund und wurde nur nicht beschrieben.
Ja, patriarchale Bibel wieder. Das immer wieder.
Das ist ein anderes Thema. Das machen wir demnächst.
Ja. Wo möchtest du reicher werden? In der Diakonie.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich erlebe ganz viel Reichtum. Ich erlebe ganz viel miteinander, aufeinander zugehen, füreinander da sein. Ich würde das gerne ein bisschen unabhängiger vom Geld sehen können.
Mhm.
Da wäre ich gerne reicher. Also tatsächlich materiell reicher, um zu sagen, wir machen so viel Gutes und ich rede da gerne drüber. Aber es muss nicht immer der Kampf sein, reicht's oder reicht's nicht.
Das ist sehr schön. Ich würde gerne, glaube ich, in den Kirchengemeinden unterhalten wir uns viel über das Geld und Haushalt und Bau. Und ich würde gerne mehr den Reichtum spüren, der von Gott kommt. Also die Kraft, die da ist und das, was uns im Leben trägt. Mhm. Und das würde ich gerne nach draußen tragen. Also wozu sind wir Kirche? Mhm. Wir sind nicht Kirche, um schöne Gebäude zu haben, sondern wir sind Kirche, weil das Evangelium da ist, mhm, und uns trägt. Und weil es eine Perspektive für Leben gibt. Und weil es uns entlastet manchmal vor dem, was wir an Bedürfnissen meinen, mhm, konfrontiert zu sein. Sondern es reicht doch. Mhm. Schau mal, was macht dich eigentlich reich?
Ja. Wir kommen gerne ins Gespräch.
Sehr schön. Also,
bist du dabei am 16. Oktober?
Ich bin dabei am 16. Oktober. Ich freue mich auf die Gemeinschaft, den Reichtum, den wir erleben, das gute Essen und die vielen Menschen, die mit dabei sind.
Und sie dürfen uns gerne ansprechen.
Genau.
Sie dürfen gerne mit uns ins Gespräch kommen über Armut und Reichtum. Sie dürfen auch gerne weitere Podcast-Themen äußern. Sie dürfen uns gerne Rückmeldungen zum Podcast geben.
Auf jeden Fall. Und Sie dürfen, wenn Sie eine Million übrig haben, gerne auf uns zukommen. Dann kommen wir gerne ins Gespräch, wie Sie die vermehren können und reich werden lassen können durch Diakonie oder Kirche.
Genau, wir laden ein am 16. Oktober zum Mittagstisch bei der Diakonie.
Wo?
Im Dietrich-Bonhoeffer-Saal. Gerne anmelden bis zum 2. Oktober.
Ludwig-Wilhelm-Straße.
Genau,
Sie am finden. Am Gaußplatz in Baden-Baden.
Sie finden alle Infos unter diakonie-bad-ra.de. Auch weitere Infos zum Podcast und wir freuen uns,
wenn Sie uns kontaktieren und wenn wir Sie kennenlernen.
Genau, und Sie weiter unseren Podcast hören.
Ja. Alles Gute!